SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Heute ist die Jury wirklich kritisch oder sie will nicht so ganz mit der Kritik raus. Das ist ja hochinteressant, so eine Stimmungslage in einer Runde, die immer neu besetzt ist, wie Sie wissen. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im März. Auf Platz 3 steht nämlich der neue Roman von Christine Wunicke. Wachs heißt das Werk aus dem Berenberg Verlag. Die Autorin ist eine Spezialistin für historische Stoffe und dieses Buch spielt im 18. Jahrhundert und zwar im vorrevolutionären und dann revolutionären Frankreich. Im Mittelpunkt steht Marie Biheron, die schon in jungen Jahren Leichen seziert, um dann später das Innenleben der Menschen aus Wachs zu modellieren. Eine, wie soll man sagen, ja, skurrile Szenerie, die hier erzählt wird. Gerrit Bartels, es handelt sich aber, das kann man relativ schnell recherchieren, um eine historische Figur. Wie schildert Christine Wunicke nun Marie Biheron in ihrem Roman?
Ja, das ist auch kompliziert zu sagen, wie sie sich schildert. Also sie schildert sie eigentlich am Anfang ihres Lebens, also als Mädchen. Sie ist im ersten Kapitel 14 Jahre alt, die unbedingt eine Leiche haben will. Also das ist schon eine wirklich skurrile Szene. Und sie geht in eine Kaserne und allein also dieser Weg in die Kaserne, also sie trifft dort erstmal einen Oboisten, einen jungen Kadetten, der so sein ganz eigenes Schicksal hat, bevor dann dieser junge Kadett, Oboist, Schrägstrich, sie ja in einen Offizierszimmer führt, wo sie eben praktisch ihr Anliegen vorbringen kann und die gucken natürlich alle ein bisschen komisch. Sie sieht auch aus wie ein Zwerg. Man kann sie kaum erkennen, also weil sie so eine Kapuze auf hat und ein graues Kleid, das bis zu den Füßen geht und dann bringt sie halt dieses Anliegen vor und dann gibt es im zweiten Kapitel sofort einen Cut und Marie Biheron ist praktisch am Ende ihres Lebens. Sie lebt seit 4 oder 5 Jahren in ihrem ehemals kleinen Boudoir, wo sie früher die Leichen sezierte. Da wird sie praktisch versorgt von einer Familie aus dem Vorderhaus und sie erwacht quasi. Man weiß nicht warum, aber sie erwacht. Sie fängt an, eben die nachrevolutionären Zeitungen zu lesen und merkt auf einmal, ja, eigentlich, sie ist immer noch da, sie stirbt nicht. Und sie beginnt dann eben ja praktisch wieder am Leben teilzunehmen und so setzt sich das in diesem Roman, der also aus vielen Vor- und Rückblenden immer wieder besteht, fängt sie an eben durch dieses Paris 1794, 1795 mit diesem jungen Mann, der sie pflegt, also der sich immer wieder um sie kümmert, aus dieser Familie, die in dem Vorderhaus wohnt, eben durch dieses ja nachrevolutionäre Paris zu laufen. Und es ist ja nicht nur ein Roman über Marie Biheron, sondern es ist eigentlich ein Roman über eine Frauenfreundschaft. Es ist eigentlich ein Roman über zwei Künstlerinnen, über zwei Aufklärerinnen, weil die zweite Frau, die dazukommt, also die im dritten Kapitel dann entscheidend dazukommt, das ist eine, ja, Botanikmalerin, eine Pflanzenmalerin, auch eine bekannte Persönlichkeit, die ist 20 Jahre älter als die Marie Biheron. Das ist Madeleine Baspard. Und ja, diese beiden Frauen lernen sich kennen. Die Marie Biheron, die macht einen Malkurs bei dieser Madeleine Baspard. Naja, und dann, es ist eben nicht nur eine Frauenfreundschaft, die sich da entwickelt, sondern es entwickelt sich auch eine Liebe.
Und vielleicht das noch zur Ergänzung. Irgendwann erkennt Marie, dass dieses ewige Leichensezieren zu nichts führt, sehr kostspielig ist und sie im Grunde genommen für ihren Unterhalt sorgen muss. Und sie beginnt dann mit Wachs zu modellieren und stellt ihre Wachsmodelle eben auch aus. Und selbst königliche Herrschaften kommen bei ihr vorbei, um dann so einzelne Organe mitzunehmen. Und um eine Vorstellung zu bekommen, wie schwer es in dieser Zeit war, überhaupt an Wachs heranzukommen, hören wir nun eine kleine Lesestelle. Marie Biheron auf der Suche nach Wachs. Es liest Sebastian Miro.
Nach einigen Grübeleien war Marie zu dem Schluss gekommen, dass sie etwas haben musste, das man verkaufen konnte. Oder zumindest vermieten. Oder im Notfall auch nur herzeigen gegen einen bescheidenen Obolus. Hierfür eigneten sich Leichen schlecht. So entschied sie, sich auf die künstliche Anatomie zu werfen, nach italienischer Art. Dort machte man Leichen aus Wachs nach und zeigte sie vor. Sonst wusste Marie darüber nichts. Es war keine Beschreibung, keine Anleitung, kein Rezept zu finden, wie man denn Leichen aus Wachs erzeugte. Das Geheimnisgetue, das die künstliche Anatomie umgab, grenzte an jenes der Goldmacher. So musste man alles selbst erfinden. Lange, schwierige Wege lagen hinter ihr, die meisten zu Fuß. Wachs war teuer und sie brauchte davon viel. Sie brauchte auch Wachs, das nicht schmolz und nicht brannte. und gleichzeitig weich und formbar war. Ein Ding der Unmöglichkeit. Sie war zu Maison Trudon gelaufen, welche den Hof mit Kerzen belieferte. Doch dort war man ihr mit Herablassung begegnet und hatte horrende Preise verlangt. Sie war zu Imkern gelaufen, zu Bildnern von Totenmasken, Bildhauern, Schuhputzern, Kupferstechern und Konditoren, zu allen Apothekern, die sie von früher kannte, zu Händlern von Schönheitsmitteln. Es fehlte hier das System. Und es eilte. Bis zum Herbst müsste alles gelernt und vorbereitet sein, dass man sogleich anfangen konnte, wenn denn endlich die kalte Saison kam. Marie lief und lief durch Paris und hob nur selten den Kopf. Tat sie es einmal, freute sie sich über die Stadt. Sie war dankbar, hier wohnen zu dürfen. Straßen, Kirchen, Bettler, Kutschen zogen an ihr vorbei und die alte Bastille wachte über alles. Marie fiel in einen Buchladen ein und studierte dort chemische, technische, ökonomische, bienenkundliche Werke, bis sie der Besitzer hinauswarf. Schließlich war eine Liste erstellt, was man dem Wachs hinzufügen musste, dass es zum Bossieren taugte. Bockstalg, Unschlitt, Vitriol, Bleiweiß, Federharz, Leinöl, Bohnenmehl, Borax, venezianisches Terpentin. Mit Hilfe eines Apothekers, der sich nicht wehren konnte, entwarf sie 5 Proberezepte für den Wachskocher, den sie nicht fand. Schließlich fand sie immerhin einen, der günstig Wachs verkaufte.
Sebastian Miro las aus dem Roman Wachs von Christine Wunicke. Das Buch ist im Bärenberg Verlag erschienen und steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Frau Succi-Travalle, wir haben es gerade eben schon gehört, der Roman schildert nicht nur sehr anschaulich diese Welt der Leichensezierer und der Wachsmodellierung, sondern im Kern steckt eine Liebesgeschichte von Marie und Marlene. Was verbindet die beiden und wie wird die Beziehung beschrieben?
Verbinden tut die beiden, glaube ich, ihre Obsession für ihren Beruf, der nicht nur ein Beruf ist, sondern eine Berufung. Und das ist typisch für die Autorin Christine Wunicke, weil solche Figuren sie immer interessieren. Und die Geschichte ihrer Liebe wird ja auch nur schlaglichtartig erzählt und sie wird aber auch sehr nonchalant erzählt, weil die auch beide immer von meiner Frau reden, also auch vor anderen. Es klingt irgendwie so, als sei es total gesellschaftlich akzeptiert, dass man eben keinen Mann hat, sondern eine Frau. Und viel mehr erfahren wir eigentlich gar nicht, weil eigentlich im Mittelpunkt steht eher Marie als Madeleine, also weil Madeleine auch viel älter ist und natürlich dann schon in vielen Kapiteln gar nicht mehr am Leben ist.
Nein, sie ist ständig unterwegs draußen, um Blumen zu zeichnen. Sie hat auch viele Schülerinnen und Schüler, die aber alle irgendwie schlecht sind.
Aber trotzdem würde ich sagen, Marie steht im Zentrum,
auf
oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Okay. Ja, genau.
Die Frage ist ja, wie man diese Art des Erzählens einordnet. Ich setze jetzt mal so eine Hausnummer und vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Ich habe bei der Lektüre von Wachs streckenweise an Patrick Süskinds Roman Das Parfum gedacht, weil der Text natürlich zu einer ganz ähnlichen Zeit spielt, allerdings deutlich morbider ist und dann auch wieder viel fantastischer. Da wird, glaube ich, literarisch noch was anderes veranstaltet. Aber mit Leichen haben wir es eben auch bei Christine Wunicke zu tun. Die Protagonistin ist jedenfalls alles andere als zimperlich. Herr Schröder, wie würden Sie den Roman denn einordnen?
Also Das Parfum ist, glaube ich, ein Vergleich deswegen naheliegend, weil das Ambiente naheliegt. Ansonsten würde ich das genau umgekehrt sagen, weil das wirklich Charakteristische an Das Parfum ist ja, dass man von Anfang an weiß, warum der Autor das erzählt, was er erzählen will und wo das am Ende hinführt. Also alles ist ja emblematisch, alles hat seine Bedeutung. Und das ist genau das, was dieses Buch für mich nicht hat, weil Frau Succi-Travalle hat es mir versprochen. Ich warte dann darauf, dass sie mir heute Abend erklärt, warum dieses Buch geschrieben wurde. Ich weiß es nämlich nicht. Es hat einige sehr schöne Kapitel. Es hat 2 sehr interessante Hauptfiguren. Übrigens nonchalant wird diese Liebe überhaupt nicht erzählt. Also pompöser als in Notre Dame zu sitzen. Und es fällt ein Fastenvorhang herunter und dahinter
das
tauchen goldene
Figuren. Das ist, wie sie beginnt,
Figuren.
Aber dann, wie der Alltag ist, finde ich.
Also es hat sehr schöne Passagen. Ich finde insgesamt, um das jetzt mal so bösartig zu sagen, wie es mir auch irgendwann während der Lektüre, die mich zunehmend angestrengt hat, vorgekommen ist, ich habe das Gefühl, dass die Geschichte und die Figuren hinter dem etwas kunsthandwerklichen Spitzengeklöppel der Autorin verschwinden. Und dass die Ambition, die sprachlich da ist, die teilweise sehr schöne Passagen herausbringt und hervorbringt, insgesamt diesen kurzen Roman komplett überfrachtet, sodass man am Ende sich fragt, ja, ich habe jetzt sehr viele Dinge angespielt und angeschrieben, gelesen, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Und trotzdem macht es wahnsinnig viel Spaß, diesen Roman zu lesen.
Das haben Sie jetzt gesagt,
Roman, ich weiß gar nicht, ob man diesen Roman von Anfang bis Ende lesen muss, ob man nicht auch das 8. Kapitel lesen kann, das 9. Kapitel lesen kann und dann blättert man wieder zurück. Also dieser Roman besteht eigentlich aus 10 Miniaturen. Es sind 10 Kapitel und jedes Kapitel ist so ein bisschen anders. Und was wir jetzt noch nicht so besprochen haben, es ist auch ein komischer Roman. Total. Also ich finde, es ist unheimlich viel Komik. Also
kam drin, ja in der Lesepassage.
Haben wir in der Lesepassage gehört, aber es sind eben wirklich auch viele komische Passagen drin. Und weil wir jetzt Patrick Süskind haben, also ich musste da manchmal an Daniel Kehlmann denken, aber bei Daniel Kehlmann ist es dann wirklich immer so mit dem Holzhammer. Und das wirkt hier alles ein bisschen subtiler. Was die Komik anbetrifft, man muss dann irgendwie wirklich öfters mal genauer lesen, um zu sehen, oh Mensch, was ist denn das für eine Szenerie. Ja. Und dann auch nochmal zurück zu diesen Hauptfiguren. Also ich habe ja auch den Eindruck, dass eben diese Madeleine ist genauso eine wichtige Hauptfigur, wie sie eben Marie Biron ist. Zumal eben sich immer wieder in diesen 10 Kapiteln auch eben neue Figuren so mit einschleichen. Also es gibt dann eben Diderot ist eine der Figuren. Dann gibt es den Autor eines wahnsinnig berühmten französischen Romans, Paul in Virginie heißt der, der eben auf einmal da auftaucht, der Intendant des Botanischen Garten ist. Und man fragt sich, was soll eigentlich dieser Mann, warum wird dieser Mann jetzt so lang und breit vorgestellt? Genau. Ja. Also das ist Kunsthandwerkliche, was Herr Schröder da jetzt sagt, das kann man dem Roman natürlich so ein bisschen unterstellen, weil es gibt viel Ornamente in diesem Roman und ich hatte manchmal so das Gefühl, das sind dann eben alles so kleine Gläschen, die alle so ein bisschen anders bemalt sind und die steckt man dann so schön in so kleine Schuber rein und dann freut man sich dran.
Sie.
Aber ich mag das und natürlich kann man dann eben auch eine neue Interpretationsebene aufmachen. Es ist schon auch ein Roman über zwei Frauen, die eben ja besessen sind von dem, was sie tun. Gerade eben in diesem einen Kapitel von der eben Madeleine Baspard, wo sie eben diese Briefe schreibt. Die schreibt dann Briefe an einen schwedischen Botaniker, also wo sie immer wieder sagt, sie kann gar nicht anders und also was für Schwierigkeiten sie überhaupt hat, sich durchzusetzen, also in einer auch männlichen Umgebung, also das kommt auch in all diesen Kapiteln auch immer wieder vor und man kann das schon als weibliches Empowerment, als einen auch durchaus feministischen Roman, also auf dieser Ebene der beiden Frauen kann man das in jedem Fall so lesen.
Entschuldigung, nur eine Anmerkung, dann bin ich still. Man kann das als alles lesen, das ist mein Problem damit. Ich habe mir die ganze Liste geschrieben, als was man das lesen kann, es sind aber nur 170 Seiten. Alles das, als was man es lesen kann, als das kann man es auch nicht lesen, weil alles angespielt wird. Lauter hängende Erzählfäden am Ende, die nicht zu Ende gedacht sind. Ja, gut, wenn man Freude daran hat, dann zu sagen, ja, dann lese ich erst das 8. und dann lese ich das 2. Kapitel. Und da steht aber Roman drauf. Kann man machen, aber...
Ich würde auf eine Sache noch gerne eingehen, weil das ist doch sehr offensichtlich, wenn sie da durch das nachrevolutionäre Paris geschoben wird. Da wirkt der Text für mich ein bisschen so wie so eine historische Kulissenschieberei. Ist Ihnen das auch so gegangen?
Ich würde gerne noch also dazu einen anderen Text nehmen, weil natürlich, was wir gesagt haben, es erinnert an das Parfum und es erinnert auch an Kehlmann, obwohl ich das besser geschrieben wird. Und der andere Text ist Angela Steidele, Aufklärung. Der ist sehr ähnlich von der Machart, also dass man Frauen in den Mittelpunkt stellt, dass man sich mit der Aufklärung beschäftigt. Und dass man einerseits diesen bisschen altertümlichen Tonfall hat und auch diese Komik. Und dann bricht sie es ja immer wieder, indem dann manchmal so Gegenwartsfloskeln hineinkommen. Das wäre eigentlich der Text, wo ich sage, das ist sehr ähnlich. Und was will der Text? Also es geht um die Aufklärung. Und in der Aufklärung geht es um die Gleichheit aller Menschen. Und natürlich auch, dass Frauen gleichberechtigt eigentlich wären zu Männern. Aber niemand von uns kennt diese Frauen, die in diesem Roman vorgestellt werden. Und die ja auch nicht sehr lange, aber zumindest einen Wikipedia-Eintrag haben. Ich glaube, darauf will sie abzielen. Und dass die französische Revolution nicht dazu geführt hat, dass Frauen wählen durften. In Frankreich durften sie das erst 1944, was nachdem, wenn man das hier liest, ja beschämend ist. Ich glaube, darauf will sie hinaus.
Ich finde auch, ich habe das jetzt auch nicht als Kulissenschieberei gelesen. Ich finde, es gibt so eine ganz schöne Binnenspannung da drin, dass es ja wirklich um zwei Frauen geht, die etwas bewahren wollen, also den menschlichen Körper und Pflanzen, also Sachen, die vergehen und die einwachsen und eben herrlichste, schönste Zeichnungen davon machen. Und das aber zu einer Zeit, also deswegen, glaube ich, hat Christine Wunicke auch dann eben diese Zeit gewählt, 94, 95, wo alles in Auflösung ist. Also als Binnenspannung, als so ein Gegensatz, der sich da aufmacht, finde ich das eigentlich super interessant.
Es gibt derzeit eine gewisse Mode, aus dieser Zeit, aus dieser Epoche zu erzählen. Nicht nur auf dem literarischen Markt, sondern auch, ich weiß nicht, ob Sie die Netflix-Serie Bridgerton kennen, aber da haben wir es nämlich auch mit so einer ganz ähnlichen Szenerie zu tun. Also die leben in der Vergangenheit, sprechen aber wie heute, sind alle Feministinnen und die royalen Mitglieder der Königsfamilie sind auch schwarz und so weiter. Es wird im Grunde genommen so eine neue Chronologie hergestellt. Ist das eine Stärke von diesem Text, dass er so im Grunde genommen recht frei auch mit gewissen historischen, gesellschaftlichen Realitäten umgeht? Ist da sozusagen die Essenz zu finden von diesem Werk?
Für mich ist die Stärke die Komik. Also ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß mit dem Buch. Also das, was Gerrit Bartels vorhin gesagt hat, Diderot kommt vor, aber der ist ja Schüler bei Marie, aber der kommt nicht als der Diderot vor.
Der sondern trinkt nur als, Kaffee die ganze Zeit.
Ja, und so ein blöder Streber, der irgendwie bei seiner Frau unter dem Pantoffel steht. Also das ist unheimlich lustig.
Also diese Passagen fand ich total langweilig, wenn man jemals Diderot herrlich gelesen hat. Dass man sich so einen Kaffee trinkender Vielschwätzer.
Ja, finde also, ich gut.
Hat halt nicht viel mit Diderot zu tun, vermutlich. Das meine ich,
ist ja ein Roman.
Ja, gut, das ist der Bridgerton-Effekt. Wir drehen das alles mal um und dadurch entsteht eine gewisse Fallhöhe. Christoph Schröder, konnten Sie auch lachen?
Er wollte zeitweilig ja nichts mehr sagen.
Wenigstens.
Ja, es würde wieder in die gleiche Richtung gehen, weil natürlich, ja, okay, wenn wir das jetzt als einen rein feministischen Text lesen, dann kann man natürlich sagen, da nimmt man irgendeine historisch bedeutsame Figur, macht sie lächerlich, stellt sie unter den Pantoffel seiner Frau und erzeugt dadurch komische Effekte. Dann kann man sagen, ja, das ist bestimmt komisch, aber es darf auch erlaubt sein zu sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen billig ist.
Wachs, der neue Roman von Christine Wunicke, erschienen im Berenberg Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank.